Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Unser Thema: Droht Krieg im Persischen Golf? Über das mögliche endgültige Aus für das Iran-Atomabkommen und die Konsequenzen daraus diskutieren der CDU-Außenpolitiker im EU-Parlament Elmar Brok, der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Bijan Jirsarai und die deutsch-iranische Journalistin und Islamwissenschaftlerin Katayoun Amipour. Bevor wir über die aktuellen Entwicklungen diskutieren, würden wir gern von Ihnen, Frau Amipour, kurz etwas über Ihre Eindrücke aus dem Iran hören. Sie sind vor einer Woche von Ihrem letzten dortigen Aufenthalt zurückgekommen. Bewegt denn die Frage die Menschen im Iran, ob das Atomabkommen Bestand haben kann oder soll?
Natürlich. Allerdings würde ich nicht unbedingt sagen, ob es sie in dem Sinne bewegt. Ich glaube, die meisten Menschen sind inzwischen zu der Auffassung gelangt, dass das Atomabkommen gescheitert ist und dass da nicht mehr sehr viel kommen kann. Man hat die Diskussionen der letzten Monate verfolgt. Man hat das Bemühen der EU verfolgt, hat aber auch schon vor Monaten, ich war letztes Jahr viermal in Iran, dieses Jahr zweimal in Iran, man hat schon vor ungefähr einem Jahr in Iran gesagt, was sollen denn die Europäer tun? Die USA sind doch nun wirklich viel, viel mächtiger und die Europäer, die Deutschen haben dem nicht wirklich was entgegenzusetzen. Also insofern, glaube ich, hat man sich schon fast im Geiste mit dem Scheitern abgefunden und dass da nicht mehr sehr viel kommen kann.
Das klingt ja fast ein bisschen fatalistisch. Und wenn man denn davon ausgeht, dass es scheitert, beunruhigt das die Menschen?
Auf jeden Fall. Die Menschen merken ja allenthalben, wie die Wirtschaftslage ist. Letzte Woche gab es Demonstrationen von Studenten in Teheran, weil die Preise für Nudeln angehoben worden sind. Und die Studierenden haben gesagt, was sollen wir denn jetzt noch essen? Wir essen doch sowieso schon nur noch Nudeln mit Ketchup oder Nudeln mit Butter. Also man weiß wirklich nicht mehr, wie aus dieser ausweglosen Lage herauskommen. Im Januar letzten Jahres habe ich 1 Euro getauscht für 4.000 Tummern. Inzwischen sind es 15.000 und natürlich braucht es die Ersparnisse der jungen Menschen auf, der Älteren natürlich auch. Man fragt sich, wovon leben die Menschen eigentlich noch? Und wenn man dann zum Beispiel einen befreundeten Professor hat, ungefähr so alt wie ich, Mitte 40, 2 Kinder, der mit einem Job als Professor nicht mehr in der Lage ist, die Familie wirklich zu ernähren und sich einen Zweitjob suchen muss, dann ist das natürlich einfach eine Ausdünnung auch der Mittelschicht, die die einfach die Mittelschicht zerschlägt und das ganze kritische Potenzial, das es ja gibt in der iranischen Bevölkerung, kaputt macht.
Also wir werden nachher auf alle Fälle das Thema wirtschaftliche Probleme im Iran nochmal aufnehmen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Jirsarai hat ebenfalls einen biografischen Bezug zum Iran. Er ist in Teheran geboren. Herr Jirsarai, der iranische Präsident hat eine 60-Tage-Frist gesetzt. Danach würde sich Iran nicht mehr genötigt sehen, an die Auflagen aus dem Atomabkommen zu halten, wenn es denn den restlichen Vertragspartnern nicht gelingt, Wege zu finden, um eben die Verluste, die der Iran zu gewärtigen hat, die Schäden durch den Rückzug und die verstärkten Sanktionen der USA irgendwie auszugleichen. Finden Sie es richtig, dass die Europäer jetzt dezidiert und sehr geschlossen dieses Ultimatum aus Teheran zurückgewiesen haben und das Land aufgefordert haben, seinen Verpflichtungen, in jedem Fall die aus diesem Abkommen ihm entwachsen, einzuhalten?
Ja, natürlich. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Und man kann nicht sagen, wir erfüllen nur bestimmte Teile des Vertrages oder erfüllen bestimmte Teile nicht, sondern ein Vertrag muss immer ganzheitlich betrachtet werden und dementsprechend auch umgesetzt werden.
Aber die Vertragspartner sind ja nicht mehr die gleichen, mit denen man den Vertrag geschlossen hat.
Natürlich, dass die Amerikaner das Ganze, beziehungsweise die US-Administration das Ganze einseitig gekündigt hat, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, sagen zu können, dass die Europäische Union alles getan hat, damit dieses Abkommen letztendlich am Leben bleibt. Da gab es sogar Konflikte mit der US-Administration, aber letztendlich das, was der Iran gemacht hat, aus meiner Sicht keine kluge Strategie. Und letztendlich kann die Europäische Union nicht akzeptieren, dass bestimmte Teile des Vertrages umgesetzt werden. Aus meiner Sicht ist dieser Vertrag so gut wie am Ende.
Wir werden noch mal über die Frage, was die EU getan hat, um ihn zu retten, im Detail diskutieren. Herr Brok, Sollte man denn tatsächlich so weit gehen, dass man die Einhaltung des Vertrags, diese Forderung unterstützt, indem die Europäer sagen, wenn ihr das nicht tut, werden auch wir wieder Sanktionen, die ausgesetzt wurden, gegen das Land verhängen?
Nun, ein entscheidender Punkt ist, dass die Atomwaffenfähigkeit des Iran nicht gegeben sein soll. Und darin ein entscheidender Punkt ist die Frage der Anreicherung. Und der Iran hat angekündigt, dass bei diesen Teilen, die sie nicht einhalten wollen, beinhaltet, dass sie mit der Anreicherung von Uran wieder beginnen wollen. Und das scheint mir, glaube ich, das Gefährliche zu sein. Das ist die Schlüsselfrage der Sicherheit, dass sie nicht so schnell Atomwaffen haben können. Deswegen hat man den Vertrag geschlossen. Und das kann man nicht einseitig aufkündigen, weil dann der Vertragszweck an dieser Stelle verloren geht.
Dann frage ich mal in die Runde und hätte gern von jedem von Ihnen eine Einschätzung dazu, ob man auch Verständnis haben kann für Teheran, dass die Motivation gering ist, am Abkommen festzuhalten, angesichts der verschärften Sanktionen der USA nach dem Ausstieg aus dem Abkommen vor einem Jahr. Die wirtschaftlichen Vorteile für Iran sind im Moment ja gering oder überhaupt nicht vorhanden.
Nein, also Verständnis für Teheran auf keinen Fall. Das Atomabkommen war aus meiner Sicht eine historische Chance. Der Iran hatte dadurch die Möglichkeit gehabt, zur regelbasierten Politik zurückzukehren und wirtschaftliche Tätigkeit und Handel wieder aufzunehmen. Der Iran hat aus meiner Sicht nichts daraus gemacht. Wir reden permanent darüber, ob es klug war, von der US-Administration da auszusteigen oder nicht. Man darf nicht vergessen, dass der Iran auch regelmäßig in der Region provoziert hat. Über den iranischen Raketenprogramm haben wir noch gar nicht gesprochen. Also letztendlich ist Teheran hauptverantwortlich dafür, dass die Geschichte letztendlich, dass wir da sind, wo wir heute sind und das Ganze am Ende des Tages vermutlich auch scheitern wird. Verständnis für Teheran wird es definitiv dabei nicht geben können.
Sehen Sie das auch so, Frau Amipour?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass der Hauptverantwortliche in der Tat Donald Trump ist. Und ich weiß auch nicht, warum man von den Iranern erwarten kann, dass sie an diesem Abkommen festhalten, außer vielleicht aus ethisch-moralischen Gründen. Aber die zählen nun mal in der Politik nicht so viel. Wieso soll man von den Iranern erwarten, dass sie an dem Abkommen festhalten, wenn es ihnen nichts bringt, wenn ihnen das Ganze wirtschaftlich um die Ohren fliegt? Das war eine Sache, von der beide Seiten Vorteile haben sollten. Und der Vorteil für Iran ist komplett weg. Insofern finde ich es eigentlich sehr verständlich und ich finde auch nicht, dass Iran hier der Vertragsbrüchige ist. Der Vertragsbrüchige ist immer noch die USA und ich finde, man kann nicht von Iran erwarten, auch wenn ich es schöner finde, wenn sie es täten, aber am Ende des Tages finde ich es sehr nachvollziehbar, dass sie sagen, warum sollten wir uns nach wie vor auf diese Konditionen einlassen, wenn sie uns nichts bringen.
Herr Brok, jetzt haben wir zwei Meinungen, welche ist Ihre?
Ich neige eher der Letzteren zu. Denn der Vertragszweck ist es gewesen, dass sie wirtschaftliche Verbesserungen haben durch den Wegfall der Sanktionen und dass dafür sie gewährleisten, und das haben sie bisher ordentlich gemacht, nach Auffassung der Internationalen Atomenergiebehörde und anderen, die das geprüft haben, dass sie nicht weiter an ihrem Atomprogramm festhalten. Und dadurch... Aber man darf nicht damit vermischen, das sonstige außenpolitische Verhalten des Iran. Dass ich verurteile, dass ich für falsch halte, was sie in Syrien machen, was sie mit Hisbollah machen, was sie mit Hamas machen, gegenüber Israel machen. Das muss man doch, glaube ich, politisch bekämpfen, um das zu machen. Aber sie haben durch den Ausstieg der USA aus dem Abkommen und dadurch den Einfluss, den es auch auf Verhalten europäischer Unternehmen hat, im ersten Vierteljahr dieses Jahres 50% weniger Export nach Europa oder Export aus Europa nach Iran, sodass die wirtschaftlichen Erfolge, die damit vorgesehen waren, nicht erfolgt sind.
Frau Amipour, ja. Und dann wollte Herr Djirsaray dazu auch noch was sagen.
Ja, ich glaube, Herr Brok, Sie haben vollkommen recht und Herr Trump hat damit natürlich auch recht, denn er war ja derjenige, der gesagt hat, dass Iran einfach keine konstruktive Rolle im Nahen Osten spielt. Das ist richtig. Durch all das, was Iran politisch macht im Nahen Osten, sind sie sicherlich nicht konstruktiv und tragen zu einer Verschärfung sämtlicher Konflikte bei. Aber all das war nun mal nicht Inhalt des Vertrages.
So ist es.
Und an den Inhalt des Vertrages haben sie sich gehalten. Das haben sie eben selbst auch gesagt, Herr Brok. Man kann den Iranern nicht nachweisen, dass sie irgendwie verstoßen hätten gegen den Vertrag.
So ist es.
Und es ist natürlich fatal, wenn man ausgerechnet einem Vertragspartner wie Iran, die ja nun eine lange Geschichte haben mit den Amerikanern, eine lange Geschichte des Misstrauens, wenn man da den Falken in Iran in die Hände spielt, die von Anfang an gesagt haben, man kann den Amerikanern nicht trauen, man kann mit denen keine Verträge schließen, sie werden uns in den Rücken fallen. Und genau diesen Falken in Iran liefert man im Moment eine Steilvorlage für eine radikalere Politik. Und ich kann es ja verstehen, wenn Trump sagt, es ist nicht gut, was Iran im Nahen Osten macht und wir müssen sie an den Verhandlungstisch bringen. Aber dann müsste man eben nachverhandeln und sagen, das und das sind unsere Angebote, damit ihr nicht nur Teil des Problems seid im Nahen Osten, sondern auch Teil der Lösung. Aber dann müsste man ihnen eventuell andere Angebote machen, statt sie so in die Knie zu zwingen oder einfach einen Vertrag zu brechen, den es gab, der gut war, der die Situation im Nahen Osten durchaus entschärft hat in den letzten Jahren.
Also damit nicht der falsche Eindruck entsteht, es ist grundsätzlich besser, ein Abkommen zu haben, als gar kein Abkommen zu haben.
Besser ein schlechtes als
genau.
Gar keins.
Und selbstverständlich, es war von Anfang an auch aus meiner Sicht klar, dass dieses Abkommen gewisse Defizite hat. Und diese Defizite, Herr Brock, die haben Sie ja auch selbst angesprochen, das ist die Rolle des Irans, vor allem in der Region. Und es ist ja nicht so, dass durch dieses Abkommen, und damit war ja auch ein Stück die Hoffnung verbunden, dass der Iran sein Verhalten in der Region ändert. Und wir brauchen ja heute nur die Lage im Nahen und Mittleren Osten zu beobachten. Schauen Sie mal, was für eine Rolle der Iran in Libanon spielt. Schauen Sie mal, was für eine Rolle der Iran im Irak spielt. Über Syrien haben wir noch gar nicht gesprochen. Jemen, was für Bedrohungen regelmäßig da Richtung Israel formuliert werden. Also natürlich gab es auch Versuche, dort nachzuverhandeln. Und es gab auch selbstverständlich immer wieder Angebote an Teheran, über diese Dinge zu reden, auch über das Raketenprogramm zu reden. Nein, es
ihre
ist nicht falsch.
Ihre Prämisse ist falsch.
Nein, aber letztendlich hat der Iran diese Punkte nicht, diese Angebote nicht angenommen. Ich sage übrigens, es war aus meiner Sicht nicht klug, was die US-Administration gemacht hat. Aber letztendlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass hauptverantwortlich für diese Situation der Iran ist. Und darüber gibt es aus meiner Sicht, das ist völlig eindeutig.
Jetzt ist die Frage, was will Iran mit seiner Ankündigung, mit seinem zurückgewiesenen Ultimatum erreichen? Sie haben gesagt, dass Sie das angereicherte Uran und das schwere Wasser nicht mehr ausführen wollen. Das ist Teil des Vertrags, um eben zu verhindern, dass sie waffenfähiges Material im Lande haben. Da das aber gar nicht gesagt wird, wie viel da ausgeführt werden muss, sondern nur die Obergrenze, an denen festgehalten werden muss, mit diesen Materialien, ist das allein noch keine Aufkündigung des Vertrages. Also was will aus Ihrer Sicht Iran mit dieser Ankündigung erreichen? Herr Brok.
Ja, also erstmal muss ich dem Herrn Kollegen widersprechen. Der Zweck dieses Vertrages ist es, dass der Iran keine Atombombe bekommt. Das war das Ziel des Vertrages.
Ja.
Und dieser Vertragszweck ist durch das bisherige Verhalten des Iran nicht in Frage gestellt. Und das, was ansonsten mit der Politik der Iran ist, teile ich die Kritik, aber das war nicht Vertragsbestandteil. Und deswegen muss man das auseinanderhalten. Wir haben den Amerikanern gesagt, bitte kündigt den Vertrag nicht auf. Lasst uns dafür sorgen, dass sie kein Alibi haben, wieder an den Atombombenbauer rangehen. Und dann lasst uns als Amerikaner und Europäer kooperieren, was die Rolle des Iran im Nahen und Mittleren Osten angeht. Und das muss man auseinanderhalten. Wenn man das jetzt so miteinander verquickt, das war kein Bestandteil des Vertrages. Und deswegen sollte man hier ehrlich sein, was die Iraner jetzt machen ist, sie setzen uns die Pistole auf die Brust.
Den Europäern,
allen der Weltgemeinschaft auf die Brust und sagen, wenn ihr das jetzt nicht in Ordnung bringt, was die Amerikaner durch den Aufkündigungsvertrag wirtschaftlich für den Iran verursacht hat, dann werden wir mit dem Atombombenbau wieder beginnen. Das ist schlicht und einfach die Geschichte. Und das ist nicht akzeptabel, weil das nämlich der Kernpunkt des Vertrages ist.
Wir reden gleich noch darüber, ob es tatsächlich einen besseren Vertrag geben kann und ob Donald Trump mit seinem Druck das erreichen könnte. Ich wollte noch eine Sekunde bei der Vertragstreue bleiben. Im Moment ist es Iran noch. Viele Kontrollen, 13 an der Zahl, im Juni kommt die nächste. Die Internationalen Atomenergiebehörde haben es bewiesen oder haben es so kontrolliert. Punkt 26 der 159 Seiten lang des Atomdeals, 159 Seiten lang, sagt, dass der Iran sich vorbehält, seinen Verpflichtungen vollständig oder in Teilen nicht mehr nachzukommen, falls neue Sanktionen verhängt würden. Also selbst wenn sie jetzt ausstügen und diese Obergrenzen für angereichertes Uran und schweres Wasser nicht mehr einhalten würden, wäre das letztendlich auch noch mit dem Vertrag vereinbar, Fragezeichen?
Nein. Wenn Sie dem Vertragstext so folgen, im Prinzip ja schon, das auf jeden Fall. Und ich würde gerne nochmal anknüpfen bei dem, was eben noch gesagt wurde, nämlich, dass Iran sich Gesprächen verweigert hat über die ansonsten nicht konstruktive Rolle im Nahen Osten, die sie spielen. Iran war so nicht wenig bereit zu Gesprächen nicht, aber man hat gesagt, also wenn ihr mit uns sprechen wollt über unsere Rolle in Syrien, dann müssten wir vielleicht auch noch mal ein paar andere Themen aufs Tapet bringen, nämlich was Saudi-Arabien im Jemen macht und nicht nur was die Iraner im Jemen machen oder was im Gazastreifen passiert. Also Iran hat ja da durchaus auch noch eine eigene Agenda, die sie einbringen wollen und die bei solchen Gesprächen auch noch eine Rolle spielen müssten. Das hat Volker Perthes heute oder gestern in der Süddeutschen sehr, sehr gut dargelegt, der Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Also so wenig gesprächsbereit waren die Iraner da gar nicht. Nur da auch die anderen Seiten nicht mitgespielt haben, hat man sich eben auf das Minimum geeinigt, wo man zu einem Konsens kam. Und das war dieser Vertrag. Und deswegen war im Moment nicht mehr zu erreichen, aber er hat ja nun eben durchaus zur Stabilität beigetragen im Nahen Osten.
Herr Jazarei, nochmal zu dem Punkt. Noch ist Iran vertragstreu nach allem, was wir wissen. Und selbst wenn Sie das, was Sie gesagt haben, ankündigen, sind Sie es dann noch, eben weil neue Sanktionen verhängt werden?
Nein, aus meiner Sicht wird auch Politik so letztendlich nicht funktionieren. Der Iran hat im Grunde genommen selbst auch durch die Rhetorik, auch mit der 60-Tagen-Frist, aus meiner Sicht eindeutig sich positioniert. Und wenn die Europäische Union, wenn die Europäer oder wenn wir als Europäer überhaupt noch ernst genommen werden wollen, dann ist auch völlig klar, dass diese Schritte des Irans auch nicht akzeptiert werden können. Das heißt, wir können jetzt keine Debatte führen, welche Details der Iran einhält oder nicht oder welche Teile des Vertrages noch zu ertragen sind oder welche weniger zu ertragen sind. Ich kann mich nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, ein Vertrag ist ein Vertrag und wir Europäer haben uns für diesen Vertrag stark eingesetzt. Der Iran ist jetzt der Meinung, der Iran möge einen anderen Weg gehen, aber letztendlich kann die Europäische Union das nicht akzeptieren, das muss ganz deutlich werden.
So, Donald Trump ist deshalb ausgestiegen, hat er gesagt, weil es der schlechteste Vertrag aller Zeiten war, der schlechteste Deal aller Zeiten und dass es ihm darum ginge, ein besseres im Sinne von umfangreicheres, auch die Aspekte ansprechen, die wir Sie jetzt schon erwähnt haben, die Langstreckenraketen, das Verhalten in der Region. Kann er das erreichen? Mit diesem Druck, den er erhöht, auf alle beteiligten Leute, kommt zurück an dem Tisch, verhandelt ein besseres Abkommen?
Ich denke nicht. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Er spielt den Falken in Iran in die Hände, die argumentieren werden, mit den Amerikanern kann man nicht reden. Die werden einen neuen Vertrag genauso brechen, wie sie diesen Vertrag gebrochen haben. Und ich befürchte in der Tat, dass auch die iranische Bevölkerung das genauso sieht. Also ich habe selten so viel Einmütigkeit gesehen.
Bitte? Das sieht die iranische Bevölkerung definitiv anders.
Na, noch haben Sie mich ja gar nicht ausreden lassen, was ich meine, was die iranische Bevölkerung wie sieht. Ich befürchte tatsächlich, dass es in Teilen durchaus zu einem Schulterschluss mit dem Regime führt, weil man sehr viele Stimmen heute hört, die man vor Jahren so noch nicht gehört hat, die jetzt aber wirklich sagen, was haben wir denn jetzt nun wieder falsch gemacht? Was wollen die denn nun von uns? Und die eben auch argumentieren und sagen, Iran hat doch diesen Vertrag gar nicht gebrochen. Also ich fürchte, dass durchaus einige, die vorher überhaupt nicht so getickt haben, eher auf die Linie der Radikalen und der Falken einschwenkt und die dann sagen müssen, die hatten letztlich recht, dass sie so ein Misstrauen gegenüber den Amerikanern hatten.
Frau Amirpour, das ist definitiv nicht richtig, was Sie sagen. Im Iran gibt es beinahe jeden Tag Demonstrationen, teilweise in Städten, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber die Menschen demonstrieren dann nicht gegen die USA oder gegen die Europäische Union oder sonst noch was. Sie demonstrieren ganz klar gegen die eigene Regierung oder gegen dieses Regime. Also das ist, glaube ich, bei allen Demonstrationen, die ich beobachtet habe, wo ich auch mir die Parolen angehört habe.
Äpfel und Birnen miteinander.
Lassen Sie mich doch ausnehmen. Nur in einem Punkt.
Sie reden unentwegt dasselbe.
Herr Brock, beruhigen Sie sich doch mal ganz.
Ich beruhige mich nicht.
Doch, aber letztendlich die Iraner.
Sie wiederholen sich.
Die Iraner wollen doch letztendlich politische Veränderung. Und das Problem ist, dass viele junge Iraner gerade gemerkt haben, dass die Reformen, die man ihnen versprochen hatte in den letzten Jahren, übrigens die auch mit der Wahl von Präsident Rouhani verbunden waren, dass diese Veränderungen nicht eingetreten sind.
Was aber zum Teil an den Amerikanern liegt, oder?
Ja, aber das sehen die jungen Iraner überwiegend nicht so. Die Iraner stellen sogar ganz offen die Frage, warum hier bei uns im Land fehlt das Geld und die Regierung gibt das Geld in Syrien aus, die Regierung gibt das Geld im Irak aus oder in Jemen oder sonst wo. Und das ist eine sehr interessante Debatte, die muss man zur Kenntnis nehmen. Also die Iraner, da sind die Iraner deutlich weiter als unsere Debatte.
Ich möchte Herrn Brock jetzt zu Wort kommen lassen und möchte gerne, dass Sie, wenn Sie Ihre Reaktion angebracht haben, noch eine Frage mitnehmen sozusagen. Nämlich die, ob der Iran-Deal hier heute und jetzt, wie die Dinge stehen, noch zu retten ist und was der im Vertrag vorgesehene Konfliktlösungsmechanismus, eine gemeinsame Kommission, die beraten kann über Probleme, die es mit dem Vertrag gibt, was der vielleicht bewirken kann oder eben auch nicht.
Dem Iran sind durch den Vertrag versprochen worden, dass ihre wirtschaftliche Situation sich verbessert. Mit dieser Argumentation haben die gemäßigten Teile eines politisch zweigeteilten Staates, der auch organisatorisch zweigespalten ist, hat sich die eher gemäßigtere Seite um Präsident Rouhani durchgesetzt. Um diesen Vertrag abzuschließen, Verbesserung der Lebensbedingungen durch Aufhebung der Sanktionen, dafür Nichtbau der Atombombe. Durch die Aufkündigung der Amerikaner und durch die Schwäche, die wir haben, konnten wir den Iranern die wirtschaftliche Hilfe durch die Aufhebung der Sanktionen nicht wirklich erreichen, auch durch die exzessiven Maßnahmen der USA gegen europäische Unternehmen. Und deswegen ist der Vertragszweck aus Sicht der Iraner nicht erfüllt. Und jetzt haben die gemäßigten Leute im Iran ein Problem. Und jetzt schwenken sie auch auf die schärfere Linie ein, um sich zu halten. Dass im Iran das ein furchtbares Regime ist mit Menschenrechtsverletzungen, dass sie eine falsche Politik betreiben, dass viele Menschen dort Freiheit haben wollen, das ist auch richtig. Aber es war der Abwägungsprozess, dass auf keinen Fall die Atombombe gebaut werden soll. Das sollten wir heute nicht aus den Augen verlieren. Und es war auch die Frage, dass wegen der Gefahr der Atombombe nicht Krieg entsteht, indem Amerikaner und Israelis in den Iran fliegen und bomben. Das war die Frage dabei, die wir sehen sollten. Und die sollte man nicht mit anderen Themen vermischen, weil wir dann in eine falsche Richtung hineinlaufen. Nordkorea und Iran sind zwei Punkte. Wenn die zusammenklappen und die Atombomben überall wirkungsvoll gebaut werden, dann ist der Atomwaffensperrvertrag nicht mehr haltbar. Und das ist ein vorrangiger Punkt, den man nicht vermischen sollte mit anderen Themen, die zum Teil richtig benannt worden sind, aber der Zusammenhang ist andere. Und ich glaube, dass aufgrund der innenpolitischen Verhältnisse, nach dem Fortgang der Dinge, die amerikanische Strategie gewinnen wird, die Gemäßigten werden verlieren. Es gibt dann Anhaltspunkte dafür, dass man vorangeht und Gewaltakte dort anwendet. Und ich fürchte, dass dieses dann auch Weiterungen hat, schiitische Milizen in Irak und an anderen Orten, wo etwas passieren wird. Das heißt, wir machen eine Politik des Regime-Changes dort und dieses Regime wird sich wehren. Das Regime kann abgelöst werden, aber das Blut, das damit verbunden sein wird, wenn man es auf diese Weise macht, das sollten wir vermeiden.
Bleibt meine Frage noch, Herr Brock, und dazu möchte ich dann auch gern die anderen hören. Ja. Ist der Iran-Deal noch zu retten?
Nein, ich glaube unter diesem Gesichtspunkt, wenn die amerikanische Politik so weitergeht und das Spiel des Hin und Her des Hochschaukelns zwischen dem Iran und den USA kommt, während wir Europäer nicht die Kraft haben, da zu vermitteln und dazwischen zu gehen. Und ich befürchte, dass dann der Deal nicht zu halten ist und dass es dann ein Alibi gibt, für beide Seiten Dinge zu tun, die wir tunlichst vermeiden wollten durch diesen Vertrag.
Wie sehen Sie das, Frau Amirpour?
Ich würde Herrn Brok da zustimmen. Ich wüsste nicht, wie die Europäer das wirtschaftlich hinkriegen könnten. Das Einzige, was sie
versuchen können. Und der Konfliktlösungsmechanismus wird nicht greifen, der bringt nichts. Es gibt nichts, was zu verhandeln ist, was in einer Kommission beraten werden könnte?
Na, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die Europäer tatsächlich die Amerikaner überzeugen, dass sie doch wieder einschwenken. Aber das wird nicht geschehen. Ansonsten können die Europäer das nicht auffangen. Jedes deutsche Unternehmen wird sich eher für das Amerika-Geschäft entscheiden als für das Iran-Geschäft. Und die Amerikaner gehen so restriktiv vor im Moment, was die Geschäftsbeziehungen, was die Handelsbeziehungen anbelangt. Man hat die Chefin von Huawei in Kanada verhaftet, weil Huawei noch Geschäfte macht mit Iran. Sogar auf der wissenschaftlichen Ebene ist das spürbar. Ein Kollege von mir hat vor 10 Tagen, ein Linguist der Universität Köln, ist extra nach Teheran geflogen und wollte dort eine Linguistenkonferenz machen mit der University of Arizona. Iranische Studenten sollten per Skype zugeschaltet werden. Und in der letzten Minute hat Homeland Security den iranischen Studierenden verboten, per Skype zugeschaltet zu werden zu dieser Konferenz. Weil ich habe keine Ahnung, was die persische Grammatik mit Krieg oder mit dem iranischen Atomvorhaben zu tun haben könnte. Aber selbst solche akademischen, wissenschaftlichen Verbindungen versucht man zu kappen. Von den wirtschaftlichen ganz zu schweigen. Und was die Europäer dem entgegensetzen wollen, ist mir ein einziges Rätsel. Ich glaube nicht, dass da viel kommen kann. Und insofern ist der Atomdeal tot.
Bevor Sie auch noch Ihre Meinung dazu sagen dürfen und sollten, Herr Gyurcsárai, möchte ich ganz kurz unseren Hörern und Hörern, die vielleicht später eingeschaltet haben, sagen, dass Sie Deutschlandfunk Kultur hören mit der Sendung Wortwechsel. Und unser Thema ist Droht Krieg im Persischen Golf. Wir diskutieren über das mögliche endgültige Aus für das Iran-Atomabkommen. Und zwar mit dem außenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Gyurcsárai, der Iran-Expertin Professorin Katayoon Amipour und dem CDU-Außenpolitiker im EU-Parlament Elmar Brok. Herr Gyurcsárai, vor dem Aus noch zu retten?
Ja. Also ich teile an dieser Stelle die Position von Frau Amipour. Selbst wenn die Europäer es weiter versuchen würden, es ist in der Tat aus meiner Sicht nicht möglich, da viel entgegenzusetzen. Dazu müsste sich die Politik der US-Administration ändern. Diese Änderung sehe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Europäer in der Lage sein werden, diese Administration zu überzeugen. In der Tat ist es so, dieses Abkommen ohne die Amerikaner, vor allem in Bezug auf die Wirtschaftskraft der Amerikaner, ohne die Amerikaner funktioniert das Ganze nicht. Und wir beobachten ja, dass kaum noch Unternehmen, europäische Unternehmen oder internationale Unternehmen im Iran tätig sind, im Iran investieren und geschweige denn Geschäfte im Iran finanzieren. Also von daher haben wir leider Gottes als Europäer hier nicht viel entgegenzusetzen. Das Einzige, was wir machen können, ist nach wie vor an die Parteien zu appellieren, damit die Situation sich beruhigt, weil wir wissen ja auch alle, das kann jetzt vor allem auch durch die zugespitzte Rhetorik, durch die möglichen Handlungen, die noch kommen, die Situation kann noch außerordentlich problematisch werden und glaube, wir als Europäer, die Region im Nahen und Mittleren Osten ist ja unsere unmittelbare Nachbarschaft und wir sind besonders an Stabilität in dieser Region interessiert. Deswegen müssen wir alles dafür tun, damit auch dort keine Konflikte, keine kriegerischen Konflikte
über die unmittelbaren Bedrohungen, die jetzt aus der Situation erwachsen, gleich noch mehr. Aber ich möchte gern von Herrn Brok noch mal wissen und dann auch Frau Amipours Meinung dazu. Die Europäer wollten ja versuchen, tatsächlich den wirtschaftlichen Schaden auszugleichen, der dem Iran durch die Sanktionen der USA entstehen. War das von vornherein ein mehr oder weniger aussichtsloses Unterfangen? Also man hat ein Anti-Sanktionsgesetz verabschiedet, wo man sogar Bußgelder hätte verhängen können gegen Unternehmen, die sich an die Vorgaben aus Washington halten, so rum. Und man hat eine Zweckgesellschaft versucht zu gründen, die funktioniert noch nicht wirklich richtig, aber die eine Art Tauschbasar hätte sein sollen von Leistungen für Iran und aus dem Iran. Alles nicht genug oder alles letztendlich hilflose Versuche in einer aussichtslosen Situation?
Ich kann es nicht ganz beurteilen, ob das kurzfristig gescheitert ist oder dass man etwas mehr braucht. Aber es ist ganz offenkundig so, dass die exterritorialen Maßnahmen der USA, die ich in jedem Fall und immer und allen Beispielen schlimm finde, die USA, wenn sie außenpolitische Ziele durchsetzen wollen, setzen exterritoriale Maßnahmen ein gegen nicht-amerikanische Unternehmen, die dann aus Angst, Marktverluste in den USA zu haben, sich dann aus bestimmten Projekten herausziehen. Das kann man als Staat auch nicht wirklich verhindern, trotz dieser Gesetze, die man beschlossen hat hier in Europa. Und das Ergebnis ist halt so. Der Handel mit dem Uran ist total eingebrochen. Er hat sich seit dem letzten Jahr verhalbiert und ist nicht mehr geworden. Und deswegen müssen wir einfach sehen, dass offensichtlich durch diese exterritorialen Maßnahmen, die die USA ja auch in anderen Fällen anwendet, die USA wirtschaftlich gegenwärtig immer noch alles in der Welt erzwingen kann, was man mit wirtschaftlichen Mitteln erzwingen kann.
Und was die Sanktionen auf alle Fälle schon erreicht haben, Frau Amipour, ist, dass die Militärausgaben Irans zurückgegangen sind. 20% für 2019, 2020 sind angekündigt. Da könnte Donald Trump im Weißen Haus sagen, genau, damit habe ich doch schon was erreicht. Sie können weniger Unruhe stiften in der Region.
Nun ja, das könnte er so sehen. Er könnte auch sagen, dass es gehen immer mehr Menschen auf die Straße und vielleicht kommt es dann ja tatsächlich zu ganz vielen Aufständen. Aber auch da, glaube ich, macht er sich keine Gedanken darüber, was am Ende der Geschichte stehen könnte und macht er einfach eine viel zu kurzsichtige Politik. Es ist durchaus möglich, dass es zu Aufständen kommt, aber es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Aufstände massiv niedergeschlagen werden. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass 70% der iranischen Bevölkerung nicht hinter den Radikalen stehen, davon kann man ausgehen, weil es ungefähr immer 70% sind, die dann die sogenannten Reformer wählen, Khatami oder Rouhani, dann sind es immer noch 30%, die sehr wohl hinter diesem Regime stehen, weil dieses Regime ihnen sehr viele Freunde bietet, weil sie Machtpositionen haben durch dieses Regime. Und das sind die 30%, die noch mit dem Rücken an der Wand kämpfen werden bis zum allerletzten Schluss. Und diese 30% dürften es durchaus schaffen, auch eine Aufständen positiv gestimmten Teil der Bevölkerung niederzuschlagen. Und Iran hat nach wie vor die Möglichkeiten, Aufstände niederzuknüppeln. Und das werden sie tun. Und wenn Donald Trump darauf setzt, und das tut er ja, er hat gesagt, John Bolton sagt es seit Jahren, dass sie den Regimewechsel wollen, möglichst von innen, möglichst dadurch, dass das Regime implodiert. Aber genau das birgt immense Gefahren mit sich. Iran ist ein Vielvölkerstaat, jeweils mit 5 Ethnien, die auf der anderen Seite der Grenze ihr Brudervolk in Anführungszeichen haben, die Asadis, die Kurden, die Araber, die Balutschen, die Turkmenen. Das ist eine brandgefährliche Situation, weil diese ethnischen Minderheiten dem Zentralstaat durchaus nicht wohlgesonnen sind. Und wenn es da zu Aufständen kommt, dann wird Iran in einen Bürgerkrieg abgleiten und das kann eigentlich nicht das sein, was Donald Trump sich wünscht. Dann hat er zwar seinen Regime-Change, aber in einem der wichtigsten, größten, strategisch wichtigsten Länder des Mittleren Ostens ein riesengroßes Blutvergießen. Und dagegen ist Irak, glaube ich, ein kleines Problem gewesen.
Herr Dürserei und dann Herr Bruck mit einer neuen Frage.
Man muss einfach feststellen, dass die Europäer und die Amerikaner bei dem Thema Iran unterschiedliche Interessen verfolgen. Die Amerikaner wollen ein Regime-Change, auch wenn sie das nicht offen zugeben. Und wir als Europäer verfolgen dort andere Ziele. Selbstverständlich wünschen wir uns auch, dass die Verhältnisse, dass die politischen Verhältnisse im Iran sich verbessern und dass das Land sich öffnet. Aber im Kern sind die europäischen Interessen anders. Europäer sagen, das ist die Aufgabe der Iraner. Und wir wollten im Grunde genommen quasi die wirtschaftliche Beziehungen verbessern. Und man merkt, dass diese Ziele irgendwie jetzt anscheinend in einem, sagen wir mal, schwierigen Missverhältnis zueinander stehen. Mit dem Abkommen war aus meiner Sicht was Außergewöhnliches geleistet worden. Das war schon eine historische Chance. Aber im Kern ist es aus meiner Sicht nicht mehr, funktioniert das Ganze so nicht mehr, weil diese Ziele einfach definitiv auseinandergehen.
Herr Bruck, wenn es so ist, dass jedenfalls Teil der Bevölkerung sich vielleicht hinter den Hardlinern im Iran versammeln und das sind nun mal die Falken in Teheran, die sich ohnehin eine stärkere Militärpräsenz des Landes in der gesamten Region wünschen würden. Und wenn andererseits die Falken auf der Seite Donald Trumps im Weißen Haus Oberwasser gewonnen haben in der letzten Zeit, die Regime Change, wie wir es eben gehört haben, fordern, droht dann tatsächlich eine militärische Konfrontation in der Region?
Ja, erst wird es mal ein Blutbad im Iran geben oder würde es geben. Den revolutionären Garden, die ausgezeichnet ausgerüstet sind, in allen Schlüsselstellungen sind, werden erstmal versuchen, mit Gewalt etwas derartiges niederzuschlagen. Dann müssen wir sehen, dass nicht nur wegen der Ethnien im Iran eine Rolle spielt, sondern im Irak. Warum ist Außenminister Pompeo denn nach Bagdad gefahren? Weil er Sorge hat, dass eine schiitische Regierung in Bagdad, die ja durch die großartige Leistung amerikanischer Politik heute im Amt ist, dort eine Rolle spielen wird. Man sieht Sorgen, dass das die irakischen schiitischen Milizen an Seiten der revolutionären Garden gehen. Wir müssen sehen, dass auf der anderen Seite die irakischen Kurden auf Seite der Amerikaner stehen und den Ölfluss nach Syrien jetzt behindert haben, sodass es auch da Interessengegensätze im Irak gibt, die wieder ausbrechen werden, sodass ich allein in dieser Region eine Erweiterung sehe, nachdem diese Katastrophen in Syrien und Irak passiert sind. Im Irak mehrfach wird dann der Iran auch damit reinbezogen und dann wird das noch mehr brennender. Und wenn in der Zeit revolutionären Garten und dann mit dem Atomprogramm fortfahren und dass die Revolution nicht gleich gelungen ist im westlichen Sinne, im Syrien ist sie im westlichen Sinne auch nicht gelungen, dann müssen wir sehen, dass dann möglicherweise geflogen wird, um die Atomanlagen zu bomben. Und ich fürchte, dann haben wir einen weiteren brennenden Herd dort. Das schließt nicht aus, dass man andere Wege findet, den Iran in seiner Außenpolitik im Jemen, im Nahen Osten und so weiter einzuschränken und Druck auszuüben. Aber die Gefahr von Krieg und Gefahr von Atombomben sind gegeben. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen amerikanischer und europäischer Politik. Die Amerikaner gehen volles Risiko, während wir Europäer versuchen, möglichst Risiken zu vermeiden, das Waffensprechen.
Frau Amirpour, die Sprecherin von Trumps, eine seiner Sprecher, hat gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand nach irgendeiner Form von Krieg mit irgendjemandem trachtet. Glauben Sie ihr?
Naja, selbst wenn ich ihr glauben würde, würde ich immer noch hinzufügen, ja, aber manchmal passieren Kriege oder fangen Kriege an durch dumme Zufälle, weil dann aus Versehen sich irgendjemand zu sehr den US-Kriegsschiffen im Persischen Golf genähert hat, weil mehr oder minder aus Versehen ein GI im Irak erschossen wurde. Also es kann einfach, das hat so viel Eskalationspotenzial, was im Moment um Iran herum geschieht und wo Iran und die USA drin verwickelt sind. Also manchmal passiert sowas tatsächlich quasi aus Versehen und eskaliert dann.
Aber ein Interesse, aber glauben Sie nicht, dass jemand daran hat?
Ich glaube nicht, dass die USA tatsächlich ein Interesse daran haben, einen Krieg loszutreten in Iran. Jedenfalls wollen sie selber nicht unbedingt direkt involviert sein. Sie haben das Interesse eines Regime-Changes, bemächtigen sich aber im Moment noch anderer Mittel. Wie eben zum Beispiel, dass das Regime implodiert, dass man so viel Druck ausübt, dass die Bevölkerung auf die Straßen geht und uns zu Aufständen kommt, vielleicht auch durch eine Unterstützung der separatistischen Gruppen. Das ist in der Vergangenheit ja auch schon oft genug passiert. Also man bedient sich eher solcher Mittel, als tatsächlich jetzt eine Kriegshandlung zu wollen. Aber ausschließen würde ich das trotzdem nicht.
Herr Josaray, nichts Gutes verheißt die Tatsache, dass die USA einen Flugzeugträger in die Gegend geschickt haben, mehrere Langstreckenbomber, aber auch nicht, dass der Iran seinerseits gedroht hat, die Straße von Hormuz, extrem wichtig für den Öltransport, zu sperren. Und das käme einem kriegerischen Akt gleich.
Natürlich ist die Situation jetzt außerordentlich problematisch. Und natürlich kann es auch sein, selbst wenn die Akteure keinen Krieg wollen, aber dass auch partielle Ereignisse dazu führen, dass plötzlich die Situation, sage ich mal, uns allen dann letztendlich um die Ohren fliegt. Aber ich glaube, und mehr Möglichkeiten und Instrumente haben wir nun mal derzeit nicht in der Hand. Man kann nur appellieren, dass die Gemüter sich beruhigen. Und man muss auch diplomatisch alles versuchen. Man muss auch, die Frage hatten Sie ja vorhin ja auch gestellt, man muss auch notfalls darüber nachdenken, ob es möglich wäre, ein neues Abkommen ins Leben zu rufen, um auch die Defizite, die bei dem alten Abkommen existiert haben,
aber wer sollte das im Moment wollen?
Ja, die Trump-Rhetorik.
Ich bin der Letzte, der die Trump-Administration hier in Schutz nehmen würde. Da kennen Sie mich wahrscheinlich zu schlecht. Aber warum sollte man die Hoffnung, warum soll man die Hoffnung aufgeben, dass da ein neues Abkommen zustande kommen kann?
Also die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Ja, aber es ist doch besser, als wenn man da jetzt einfach zuschaut Und ich meine, wir wissen ja, Sie haben doch beide das jetzt auch gerade gesagt, wohin das Ganze führen kann. Da ist es doch immer noch besser, dass man möglichst viele diplomatische Initiativen entwickelt, anstatt nur am Rand zu stehen und sich das Ganze anzuschauen.
Aber man kriegt doch die Iraner mit einer solchen Rhetorik nicht zurück an den Verhandlungstisch.
Und die Amerikaner
also wenn man sich
auch nicht
auf etwas verlassen kann, dann ist es der iranische Nationalstolz. Und die werden nicht zu irgendwelchen Bedingungen, die sie zur Totalkapitulation zwingen, an den Verhandlungstisch kommen. Ich glaube nicht, dass das eine sinnvolle Strategie ist, die sich Herr Trump da ausgedacht hat.
Also was Herr Aber Trump was, möchte,
wieso
was
reden
Herr
Sie Trump? Eigentlich die ganze Zeit von Herrn Trump? Also ich rede hier über eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Wir können ja als Europäer ja auch hier eine Vermittlerfunktion wahrnehmen. Ich meine, der Iran
tun wir dann doch auch wieder nur mit
zwischen
denen und Trump.
Ja, aber der Iran ist ja unser Nachbar. Und ich meine, wenn wir über das iranische Raketenprogramm reden, dann ist das ja nicht so, dass uns das überhaupt nicht betrifft. Und wenn wir über die Stabilität in der Region reden, ob wir jetzt über Syrien reden oder Irak, das sind doch Regionen, die uns betreffen.
Also ja, die
wir
betreffen sollten,
aber die Amerika gewaltig, durcheinander
aber
wir
haben Iran nichts zu bieten.
Ja, aber was heißt, hat Amerika durcheinander gebracht? Herr Brok, da haben Sie recht, aber das bringt mir jetzt für die Debatte nichts.
Also lassen Sie mich doch einmal sagen.
Nein, aber Sie wissen doch, mit was für einer US-Administration zu tun haben. Also wir wissen ganz genau, dass mit dieser Administration das Ganze möglicherweise nicht mehr stattfinden wird. Aber letztendlich trotzdem, wir brauchen, ich glaube, den Satz habe ich von Ihnen auch häufig bei Wahlkampfveranstaltungen gehört. Sie sagen selber, wir brauchen endlich mal eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik. So, ich glaube, es gibt keine bessere Situation als jetzt, damit die Europäer anfangen und auch selbst an der Stelle aktiv werden und was für ihre eigene Sicherheit zu machen.
Aber wenn wir vermitteln wollen zwischen der Position Amerikas und der Position des Irans, muss beispielsweise Amerika bereit sein, diese Vermittlung anzunehmen. Aber ich habe den Eindruck, in den letzten 2 Jahren, die jetzt die amerikanische Politik bedeutet, die solche zusätzlichen Dinge vom Iran zu fordern, dass es de facto Regime-Change bedeutet. Das ist doch das, was die neu verhandeln wollen. Es ist Regime-Change-Politik. Und darauf werden sich die Hardliner, die dort eigentlich die Macht haben, nicht durchsetzen und die nicht eingehen. Und die Gemäßigten werden zunehmend schwächer werden, das zu tun. Das heißt,
ich weiß
werden dann
nicht,
auch,
was Sie
darf
meinen,
ich mal einen
Sie
Satz
immer
Gemäßigt aussprechen?
Und Hardliner sagen. Wer sind denn die Gemäßigten, wer sind denn die Hardliner? Also das ist das
Darf ich mal nicht. Einmal aussprechen, Herr Kollege?
Ja.
Bitte. Danke. Und wir müssen feststellen, dass wenn beide Seiten in eine Situation hineinkommen, die Amerikaner bewusst in den Iran, weil die Gemäßigten, die für den Vertrag standen, muss man jetzt wahrscheinlich sagen, dass die nicht miteinander vermittelbar sind durch uns, weil sie das nicht haben, weil die Positionen so konträr sind. Die USA will keine Vermittlung durch uns. Das ist der Punkt. Sie möchten ein bestimmtes Ziel erreichen und wir sind dabei störend. Ich gebe Ihnen ja recht, dass man alle diplomatischen Versuche unternehmen soll. Das tut man ja auch gegenwärtig. Aber der Anknüpfungspunkt ist falsch. In den Iran gibt es keinen auf Dauer mehr, der stark genug ist, auch ein solches Angebot anzugehen. Und die Amerikaner wollen nicht ein solches mittleres Angebot gegenwärtig haben, weil sie glauben, dass sie mit ihrem Ziel so weit sind, dass sie sich das entsprechend durchsetzen.
Ja, aber inwieweit?
Moment. Das gehört doch zu einer nüchternen Analyse
dazu. Ja, aber
dazu.
Was ist denn Ihr Vorschlag? Das ist doch richtig, was Sie sagen. Das ist doch völlig richtig.
Ich habe keinen Vorschlag zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn nicht beide Seiten vernünftig werden.
Aber ich habe noch eine Frage an alle drei. Muss nicht auch Washington daran gelegen sein, dass das regionale Mächtegleichgewicht in einer äußerst sensiblen Region nicht vollkommen aufgegeben wird? Also dass tatsächlich es zu Konflikten kommt, die alles verschiebt und alles aus dem Gleichgewicht wirft. Also es gibt ja nicht zuletzt eine Einlassung von UN-Generalsekretär Guterres, der vor einem neuen Flächenbrand in der Region warnt.
Na, das sollte man meinen, dass den USA daran gelegen sein muss. Aber die gegenwärtige Politik zeugt nur nicht gerade davon. Wie gesagt, es mag nicht das Beste aller Abkommen gewesen sein, aber es war zumindest das am wenigsten Schlechteste. Es hat zur Stabilität geführt. Es hat durchaus zu einer Erhöhung der Sicherheit Israels geführt. Und deswegen war es eine riesengroße Dummheit. Und Herr Dzhirsaroi, wenn Sie davon sprechen, man müsste eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vertreten als EU, da haben Sie ja recht. Aber wenn man das nicht wirtschaftlich untermauern, unterfüttern kann und nicht mit genug Dollars ausgestattet ist, dann wird man gegenüber Iran diese Position, die die USA haben, nicht einnehmen können und nicht ersetzen können. Da hat man einfach keine Chance. So schön die Idee ist, dass endlich mal europäische Politik gemacht wird, aber ohne diesen wirtschaftlichen Unterbau wird das nicht gehen.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal darauf angesprochen, dass dieser noch existierende Atomdeal nicht der beste aller möglichen Deals ist, aber der real existierende. Zwei Schwachpunkte jenseits der Tatsache, dass es nicht alles abdeckt, worüber man einen Vertrag schließen könnte, aber zwei Schwachpunkte hat dieser Vertrag auf alle Fälle. Zum einen wichtige Beschränkungen für die Urananreicherung laufen zwischen 2025 und 2030 aus, ein Schwachpunkt. Und dann das andere, die ganzen Kontrollen beziehen sich alle auf ein ziviles Nuklearprogramm Irans. Und es hat immer wieder Indizien und Hinweise, namentlich die Israelis wollen sie haben, darauf gegeben, dass es eben auch ein geheimes militärisches Programm gegeben hat oder immer noch gibt. Und damit kommt dieser Vertrag natürlich nicht klar mit. Beides sind echte Schwachstellen an dem real existierenden Vertrag.
Nein.
Herr Brok.
Also es ist eine israelische Behauptung. Bisher haben alle Überprüfungen ergeben, dass die Iraner nicht eine Atombombe bauen. Deswegen bräuchten sie, wenn sie es tun würden auf der militärischen Seite, müssen sie ja jetzt nicht erklären, sie fangen mit der Anreicherung wieder an. Die ist de facto eingestellt worden, weil sie die Hoffnung hatten, dass durch die verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen sie das innenpolitisch auch wieder stärker in den Griff bekommen. Das mögen sie jetzt aufgeben. Ministerin Netanyahu, mit dem ich des Öfteren darüber gesprochen habe, hat nie Bereitschaft gezeigt, in Fragen des Atomprogramms zu einer Einigung mit dem Iran zu kommen, sondern hat immer auf die militärische Lösung gesetzt. Und hat mir da Karten gezeigt, wo die Bunker sind und so weiter und die Anlagen sind. Das muss man sehen und die USA ist auf diese Linie eingesprungen. Die USA und der Iran haben sich mit Hilfe der Europäer und der Russen hier auf einen Deal eingelassen, der von allen getragen wurde. Und das ist eine unglaublich glänzende Leistung der Europäischen Union durch Ashton, Mogherini und vor allen Dingen Helga Schmidt, eine deutsche Diplomatin, die dieses verhandelt hat, dass man die Atombombe glaubwürdig für eine gewisse Zeit vermieden hat. Natürlich läuft jeder Vertrag einmal aus und da muss man in der entsprechenden Zeit mit den entsprechenden Notwendigkeiten, dass wenn das 2030 ausläuft, dass man das dann vorher wieder neu verhandelt oder eine neue Phase der Verhandlungen macht. Aber wir haben jetzt erstmal Zeit gewonnen oder hätten Zeit gewinnen können, dass die Atombombe nicht weitergebaut wird. Das scheint mir richtig zu sein. Und der Präsident Trump kriegt das mit all seinen Verlockungen und Drohungen gegenüber Nordkorea offensichtlich nicht hin und hier in dieser Frage auch nicht. Und ich fürchte, dass demnächst alle Atomwaffen haben, außer die Europäer.
Sehen Sie das auch so, Frau Amipour?
Ich würde Herrn Brok da vollkommen zustimmen, ja, auf jeden Fall.
Und Herr Dzhirsaroi?
Also ich habe das ja vorhin ja auch angedeutet. Es war von Anfang an bekannt, dass dieses Abkommen mögliche Defizite beinhaltet.
Na, ich mal jetzt
nur,
ganz konkret genannt.
Nur, Herr Brok, lassen Sie mich
bis jetzt haben die Iraner sich doch dran gehalten.
Ja, Moment. Über die Defizite haben wir doch vorhin gesprochen. Das ist das
Sie haben darüber gesprochen.
Darüber haben wir
ich
doch vorhin
gesprochen. Ich habe mit Ihnen nicht übereingestimmt.
Ja, aber ich glaube, es tut Ihnen auch mal gut, kurz zuzuhören. Das ist keine Wahlkampfveranstaltung der CDU, sondern wir diskutieren hier sachlich über ein Thema, was sehr ernst ist. Also auch wenn das für Sie jetzt nicht so relevant ist. Also von Anfang an war es doch klar, es gibt Defizite. Nur man war da bereit, diese Defizite in Kauf zu nehmen, weil damit die Hoffnung auch verbunden war, dass sich dort was verändert. Und vor allem, dass der Iran zur regelbasierten Politik zurückkehrt. Nein. Und vor allem, dass die wirtschaftliche Situation im Iran sich verbessert und möglicherweise auch die Reformer oder die sogenannten Reformer im Iran sich auch durchsetzen werden. Diese Dinge sind nun mal nicht so gekommen, wie wir es gewollt haben. Und zusätzlich, wie das so ist, wir haben auch noch Pech gehabt, dass eine bestimmte Administration sich in den USA plötzlich durchgesetzt hat und dann das Ganze auf den Kopf gestellt hat.
Gut, bevor wir uns jetzt hier im Kreis drehen, möchte ich noch einen neuen Aspekt mit einbringen. Wenn ich darf, Herr Brok, gern die Frage an Sie. Wäre es ein besonders an der Eskalationsspirale mitwirkender Moment, wenn die Iraner aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen würden. Das haben sie bisher nicht getan. In Klammern, Nordkorea ist 2003 ausgestiegen. Wäre das etwas, was das Potenzial hätte, tatsächlich die Region noch instabiler zu machen, als sie schon ist?
Wenn die Iraner aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen, wenn sie aus diesem Vertrag aussteigen, was sie tun würden, wenn sie wieder anreichern, werden wir eine Situation haben, die dann zu Maßnahmen gegen den Iran führen wird, die auch bedeuten würde, dass wir die Sanktionen wieder heben müssen. Das gehört auch dazu. Die automatische Fortsetzung der Sanktionen der Vergangenheit auch durch die Europäer. Und dann hätte sich die amerikanische Strategie durchgesetzt. Ich halte das für möglich, weil die Iraner jetzt gegenwärtig mit der Drohung, selbst auszusteigen, die Sache nicht einfacher gemacht haben. Und dann kann man nichts mehr voraussagen. Dann wird es den Kampf im Iran, den Völkern dazwischen geben. Und ich glaube, dass wir hier einen Fehler machen. In Syrien und Jemen ist ein Beispiel für den Kampf der beiden Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran, beides nun wirklich keine Demokratien, die Menschenrechte vervollständigen. Und damit würden der Westen ermöglichen, dass das dann Saudi-Arabien wieder vorankriegt. Aber das löst nicht den Regionalkonflikt, da es wird ihn weiter anheizen. Und damit werden wir dieses weiter, wie Herr Guterres gesagt hat, zu Recht gesagt hat, werden wir dann ein neues Feuer in der gesamten Region haben mit all den Konsequenzen, die mit Migration zu tun haben, die mit Terrorismus zu tun haben und mit allen vielen anderen Fragen mehr. Und das macht mir Angst.
Das heißt also, Frau Amipour, eines kann man zumindest sagen, solange der Atomwaffensperrvertrag Bestand hat, ist noch nicht alles verloren. Droht nicht unmittelbar eine noch größere Eskalation?
Na, jetzt sofort nicht, aber ich glaube, wir sind durchaus auf dem Wege dahin. Und wie Herr Bruck schon gesagt hat, es droht dann wirklich ein Flächenbrand, es droht ein atomares Wettrüsten, vor allem zwischen den beiden größten Rivalen, Saudi-Arabien und Iran. Und wir haben natürlich von iranischer Seite aus die Perspektive auf den Konflikt, dass man sich sagt, wer keine Atomwaffen hat, wie Saddam Hussein, wird angegriffen von den Amerikanern, wer sie hat, wie Nordkorea, wird es nicht. Also insofern kann ich mir da durchaus einiges an Eskalation noch vorstellen in dieser Schraube.
Ich würde gerne zum Schluss dieser Diskussion bei Deutschlandfunk Kultur von Ihnen allen dreien nacheinander noch einmal kurz die Kernfrage für uns, die sich jetzt stellt, beantwortet wissen. Was tun Europa? So wie die Dinge hier heute und jetzt liegen, die Situation ist kompliziert. Wir sitzen wahrscheinlich nicht unbedingt am längeren Hebel. Aber was ist zu tun? Mögen Sie anfangen, Herr Bruck?
Ich glaube, dass wir nochmal versuchen sollten, eine internationale Konferenz zustande zu bekommen, in dem die wesentlichen Atommächte beteiligt sind, die Europäer beteiligt sind und die Iraner beteiligt sind, um auf diese Art und Weise noch einmal ein Gespräch zu führen, wie die Region befriedet werden kann, damit nicht eine der beiden Seiten versucht, hier in dieser Art und Weise voranzugehen.
Und worauf würde Ihre Hoffnung gründen, dass sich die Beteiligten darauf einlassen, wenn die Europäer das auf den Weg heben?
Dies ist ein Weg der Vernunft, in dem die Amerikaner sehen, wir dürfen es nicht übertreiben. Und das ist bei Herrn Trump immer eine gefährliche Hoffnung. Und wir müssen sehen, ob die Iraner in ihrer Politik aufgrund der inneren Struktur, die sie haben, in der Lage sind, dies zu tun. Oder ob dann die Glaubenskrieger sich wieder durchsetzen gegen die Vernunft und auf die Art und Weise von da das volle Risiko mit all den Problemen kommen wird.
Ganz kurz bitte noch Frau Amipour und Herr Djirsari.
Ja, ich denke auch, wir bräuchten sowas Ähnliches wie die KSZE für den Nahen Osten, wo wirklich alle Beteiligten an den Tisch kommen. Und ich denke auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht setzt sich Vernunft ja durch.
Wir dürfen als Europäer die Hoffnung nicht aufgeben. Wichtig ist, dass wir als Europäer mit einer Stimme sprechen, mit einer klaren Stimme sprechen, sowohl gegenüber Teheran als auch gegenüber Washington.
Damit geht die Sendung Wortwechsel zu Ende. Unter der Überschrift Droht Krieg im Persischen Golf diskutierten über das mögliche endgültige Aus für das Iran-Atomabkommen der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Behjan Djirsari, die Iran-Expertin Professorin Katayoun Amipour und der CDU-Außenpolitiker im EU-Parlament Elmar Bruck.